Sie hat sich mit intellektueller Brillanz, Empathie und Hartnäckigkeit für die Vielfalt eingesetzt. Mit diesen Worten wurde Jagoda Marinic letztes Jahr vom Heidelberger Oberbürgermeister als Leiterin des interkulturellen Zentrums verabschiedet. 11 Jahre lang hat sie es geleitet. Auch darüber schreibt sie in ihrem neuen Buch mit dem schönen Titel Sanfte Radikalität. Es ist jetzt im S. Fischer Verlag erschienen. Jagoda Marinic, viele unserer HörerInnen werden sie kennen, nicht nur als Schriftstellerin, sondern auch als regelmäßige Kommentatorin hier bei uns auf Radio 3. In ihrem neuen Buch, da beschreibt sie ihre Herangehensweise als politisch engagierter Mensch der Zivilgesellschaft. Und Jagoda Marinic ist jetzt mir zugeschaltet auf Radio 3. Einen schönen guten Tag, hallo.
Schönen guten Tag, liebe Shelley Kupferberg.
Sanfte Radikalität, was bedeutet denn für Sie diese Kombination dieser beiden Begriffe? Hört man ja selten zusammen. Sanftmut und Radikalität.
Ja, Sanftmut und Radikalität. Und tatsächlich gibt es natürlich viele, die sofort sagen, das geht auf keinen Fall zusammen. Entweder bist du radikal für eine Sache und setzt dich ein oder du bist radikal gegen etwas und du willst ja Radikale nicht. Also ich kriege schon ganz viele Fragestellungen. Aber das ist auch letztlich der Grund, warum ich das schreibe. Im Eingang haben Sie es erwähnt, ich habe in Heidelberg ein Projekt umgesetzt in einer Kommune. Dieses Projekt hat viel Kraft und viel Arbeit, viele Jahre gekostet, viel Verstehen lernen, wie funktioniert eigentlich etwas in die Realität umzusetzen, wie gelingt uns machen. Und ich habe gelernt in dieser Zeit, dass man ein Stück weit vielleicht zurücktreten muss von diesen Wutdebatten, die wir haben, und hat gesagt, es braucht mehr Nachdenken über sanfte Radikalität. Und für mich war das die Entscheidung, eine Idee oder ein Projekt wirklich in die Welt zu bringen, statt Radikalität nur dafür zu nutzen, jene anzuprangern, die anders denken. Denn in letzter Zeit war mir das manchmal auch zu selbstgefällig, dass man halt sagt, die sind's und nicht bei sich selbst anfängt.
Sanfte Radikalität, Sie haben es gerade schon angedeutet, das setzen Sie der emotional gesteuerten Wut ein wenig auch entgegen. Man könnte auch sowas sagen wie, steter Tropfen hüllt den Stein. Aber heißt das, dass wir gar keinen Grund haben, wütend zu sein auf beispielsweise ungehörte oder ignorierte Forderungen nach CO2-Reduktion oder überhaupt einer gelingenden Klimapolitik, die gerade derzeit in vielen öffentlichen Debatten, so habe ich das Gefühl, in weite Ferne rückt? Und es gäbe sicherlich noch andere Themen. Also haben wir keinen Grund, wütend zu sein und können wir das nicht ausleben?
Also ich frage mich, wohin wir uns dann damit führen. Also ich habe sehr viel nachgedacht, genau über die Gefühle, die gerade in unserem Diskurs so vital sind. Man sagt immer, die Rechten wissen, auf den Emotionen zu spielen, aber Wissen ist eigentlich die Freunde der Demokratie. Und ich habe gedacht, ja, seit letzten 2-3 Jahren gab es viele feministische, emanzipatorische Bewegungen, die alle sagten, wir brauchen die Wut. Und ich habe da für mich selber verstanden irgendwann, ich brauche die Wut ja, aber als Seismograf. Die Wut ist für mich eigentlich ein Detektor. Hier stimmt was nicht, sonst wäre ich nicht wütend. Also die Wut ist ja oft ein guter Anlass, dass man merkt, ich habe ja einen Gerechtigkeitssinn. Ich möchte das sehen. Wobei man muss auch die Wut der anderen verstehen, deren Gerechtigkeitssinn sich auf andere Dinge letztlich reagiert. Für mich war aber da die Sache, wohin führt mich denn die Wut? Wenn ich jetzt in einen Gemeinderat gehe und sage, ich weiß es besser, ich bin wütend und ich belehre euch jetzt und ich schicke euch in Proseminare. Also ist Wut wirklich die treibende Kraft in der Demokratie? Ist Wut das, was uns irgendwo hinbringt? Ich habe mich dann mit Bürgerrechtsbewegungen auseinandergesetzt und mit Schriftstellerinnen. Ich schreibe ja auch Romane, und Toni Morrison hat einen wunderbaren Satz damals geschrieben: I have no need for anger whatsoever, because anger causes confusion and I need a clear mind. Und das war für mich dann auch das. Ich wollte ja ein Projekt umsetzen, ich wollte was ausrichten. Und nicht umsonst heißt es blind vor Wut. Das heißt, wie kann ich die Wut als Ressource nutzen, als Seismograf? Aber wohin geht sie? Und da war für mich der Weg, eine sanfte Radikalität zu entwickeln, zu sagen, natürlich bleibe ich meiner Wut als Indikator treu, aber ich möchte vielleicht ein bisschen drüber gehen. Ich möchte mehr sein als die Wut. Und deswegen denke ich in dem Buch auch viel über Identität nach. In welche Identitäten fallen wir in einem einzigen Tag, die uns wütend machen? Und welche Identitäten stünden uns zur Verfügung, um aus dieser Wut wieder in ein Handeln zu kommen?
Ja, Sie zeigen sehr genau auf, wie dekonstruktiv eben dieses Gefühl der Wut sein kann. Sie setzen dem Konstruktivität entgegen. Und Ihr Buch beginnt mit dem Kapitel Sehen. Sie plädieren dafür, unser Sehen heute zu hinterlassen. hinterfragen. Unsere Perspektive sei stark von dem beeinflusst, was wir aus den Medien wahrnehmen, allen voran den sozialen Medien. Ja, wie können wir unser Sehen, auch das vieler junger Menschen sicherlich heute, neu lernen?
Ich habe lange gedacht, ob ich das wirklich machen soll, also einem Kapitel wirklich das Sehen voranzustellen, weil es einerseits die abstrakteste Art ist, das Thema anzugehen, und danach wird es viel konkreter. Aber ich habe gemerkt, wir können eigentlich heute uns fast nicht mehr auf eine gemeinsame Realität einigen, weil es kaum mehr eine gemeinsame Öffentlichkeit gibt. Das heißt, wenn ich diesen Algorithmus habe und diese Informationen Teil meines Alltags sind, komme ich vielleicht zu anderen Ergebnissen als Leute, die einen anderen Algorithmus haben, andere Netzwerke, die andere Artikel, andere Videos, andere Impulsgeber, andere Influencer haben. Das heißt, wir nennen das Blasen oder wie auch immer. Aber die Tatsache, dass wir uns manchmal am Tisch sitzen, über etwas streiten wollen, aber noch nicht einmal einen gemeinsamen Nenner über den Sachverhalt haben. Das habe ich für mich als einen Teil des Problems definiert und gemerkt, manchmal, wenn man vielleicht erstmal die Zeit verwendet, zu sehen, wie kommen wir denn zu Ergebnissen, wie faktisch richtig sind sie, worüber reden wir. Es ist ein bisschen, ich vergleiche es wirklich mit der Kunstgeschichte und nehme auch John Berger, der sagt, irgendwann gab es nicht mehr das klassische Bild, vor dem ich stand, und das war die Kunst, die ich erlebt habe, sondern irgendwann hat sich das völlig durch die Multiplikation von Kunstwerken verändert, wie ich Kunst wahrnehme. Und so ist es auch mit der Wirklichkeit geworden. Wir nehmen Wirklichkeit ganz anders wahr. Wir müssen viel mehr darüber nachdenken, wer eigentlich derjenige ist, der gerade in unseren Kopf steigt. Und für mich war natürlich auch zentral, warum gelingt das im Moment Rechtsextremen so viel besser, zu behaupten, das wäre die Wirklichkeit, und dann stürzen sich alle drauf und diskutieren. Mhm. Warum gelingt es nicht demokratischeren, ruhigeren, beruhigenderen Kräften zu sagen, wir definieren das Problem, das ist gerade ein akutes, virulentes Problem und wir reden darüber.
Und
das hängt alles
drauf?
Mit dem Sehen. Das hängt für mich alles mit dem Sehen zusammen. Und das beschreibe ich auch, dass wir ein Stück zurücktreten müssen, wirklich bei der Beobachtung, dass Diskurse, wir sagen immer, es wäre hier in Deutschland alles so hysterisch und komplex, das stimmt leider. Wir haben in manchen Fragen, würde ich sogar sagen, eine Art Diskurskollaps, weil man anerkennt, dass irgendeine These jetzt akut wichtig ist, zuletzt erlebt bei den Grenzkontrollen. Das wird dann medial von A bis Z hochgejagt. Und während wir das lösen, gelingt es uns nicht mehr, ein Thema in seiner Größe zu betrachten, in der Notwendigkeit, in der Langfristigkeit, in der auch Zukunftsorientierung. Denn selbst wenn man die Grenzen jetzt sicherte, blieben unzählige Fragen der Migration ungelöst, und über die kümmern wir uns aber auch nicht, denn schon steht die nächste Agenda an, dieses sich treiben lassen von. Und wirklich nochmal einen Schritt zurückzutreten, deswegen kommt nach dem Kapitel Sehen auch ein Kapitel für mich über Identität, dass wir uns bewusster werden, wen in mir triggert dieses Sehen gerade? Appellieren die an die Mutter in mir, die Schwester in mir, die wütende Bürgerin, die Migrantin? Denn auch viele Migranten, ich selbst auch, waren lange für mich identifiziert mit, ich bin die Minderheit, ich wurde diskriminiert, das ist meine Identität. Aber ist sie das oder ist sie nur ein Teil meiner Identität?
Ja, genau, die Identität, die in ihren Schriften oft eine Rolle spielt. Sie gehen in gewisser Weise mit Menschen ins Gericht, die sich als AktivistInnen verstehen, sich selbst als ausgegrenzt erleben, dabei aber auch andere ausgrenzen, das gewisse Othering sozusagen praktizieren, also jemanden zum anderen machen oder auch zum anderen gemacht werden. Diesen Prozess beschreiben sie. Sie selbst brechen das aber auch runter auf ganz praktische Erlebnisse und Erfahrungen. Sie wollten in Heidelberg viele und sehr unterschiedliche Menschen ins Boot holen oder genauer in das interkulturelle Zentrum holen, das sie selbst gegründet haben und lange geleitet haben, um ein gemeinschaftliches Projekt aufzubauen, in dem es nicht um Abgrenzung und Schuldzuweisung ging, sondern wirklich um was Neues, Kreatives, Positives. Was war Ihnen denn da besonders wichtig und wie haben Sie das tatsächlich auch umsetzen können?
Also mir war wirklich wichtig, wie Sie sagen, aus dem Konstruktiven zu kommen und zu sagen, das Thema Einwanderung, Migration, wie auch immer man es in Deutschland nennt, war immer problembeladen. Und da war plötzlich eine Chance, die in einer Stadt, die atypisch ist, das Migrantenmilieu in Heidelberg ist ähnlicher zu Toronto als zu anderen deutschen Städten, zu sagen, ich nutze das mal als Labor. Wenn es hier andere Probleme gibt, wenn es hier leichter wäre, kann ich hier ja vielleicht auch leichtere, zukunftsorientiertere Lösungen anbieten. Und trotzdem kamen die alten deutschen Diskurse rein, und das beschreibe ich da drin. Wie reagiert eigentlich eine Öffentlichkeit, wenn ich sage, ich komme mit einem Zukunftskonzept, ich habe Lösungen? Wie geht man um damit, dass andere aber den Diskurs der 80er Jahre kennen und immer noch in wir und ihr denken? Und diesen Prozess des Annäherns zu sagen, es ist nicht mehr wir und ihr, es ist jetzt sind wir hier, wir gemeinsam. Wie kreieren wir eigentlich dieses Transnationale, wie kreieren wir einen gemeinsamen Ort? Und das Schöne für mich war, dass ich aus der Theorie kam. Ich hatte Bücher geschrieben, ich hatte an Konferenzen geredet. Ich ging in die Praxis, weil ich sehen wollte, kann man das umsetzen? Ich habe viel gelernt. Ich würde nicht sagen, dass ich mit meinem Ich vom Beginn das umgesetzt hätte, sondern ich musste selber harte Lektionen lernen, was es heißt, durch die Institutionen zu marschieren, was man lernen muss, was man über Demokratie lernen muss. Wir müssen eigentlich alle durch eine Schule der Demokratie, um zu begreifen, was für wunderbare Instrumente uns diese Staatsform in die Hand gibt, uns allen, um es dann zu schaffen, dass ein Projekt, das gedacht war als kleines Projekt, das ein Verein vielleicht durchführt in irgendeiner Ecke der Stadt, eine städtische kommunale Institution wurde, so wie das Theater, ein Museum, das dazugehört. Und Migration ist plötzlich die Aufgabe der Kommune und nicht mehr eines Vereins, der irgendwie später noch vielleicht verdächtigt werden könnte, eine Parallelgesellschaft zu sein. Und genau diesen Weg, ich komme aus der Theorie, ging in die Praxis, gehe wieder raus und möchte wirklich das, was ich gelernt habe, weitergeben mit dem Wunsch, dass wir alle gerade uns nicht so zerfleddern in der Agenda von Demokratiezersetzern, sondern dass wir uns fragen, was ist in meiner Kommune, in meinem Ort los, wo könnte ich andocken und die positiven Mittel dieser Demokratie nutzen, welches Handwerk brauche ich, welches Wissen und vielleicht auch welche Resilienz, denn leicht ist das Ganze natürlich nicht, man kriegt viel ab, es gibt nicht nur Hate Speech, es gibt nicht nur Hass im Netz, es gibt harte Begegnungen vor Ort, wie gehe ich damit um, wenn ich will, dass Menschen friedlich zusammenleben.
Tja, die Schule der Demokratie. Sie wieder schätzen, sie steht ordentlich unter Druck. Sie machen viele konstruktive Vorschläge. Sie erzählen eben von der Theorie in die Praxis gehend, wie sie gearbeitet haben, welche Erfahrungen sie gemacht haben. Die Autorin und Publizistin Jagoda Marinic. Ihr neues Buch erscheint heute. Es heißt Sanfte Radikalität im S. Fischer Verlag, 160 Seiten, 20 Euro. Und heute Abend findet auch die Buchpremiere statt im Kesselhaus der Berliner Kulturbrauerei um 20 Uhr. Jagoda Marinic wird sich dann mit Michel Friedmann ins Gespräch begeben. Die Karten kosten 19 Euro, im Vorverkauf 16. Und ich sage danke, Jagoda Marinic, für das Gespräch hier auf Radio 3.
Ich danke Ihnen.